Willkommen zu Makro Mikro Folge 9, wie immer mit Rüdiger Bachmann. Hallo Rudi.
Ist aber Folge 8.
Das stimmt, warum machen wir jetzt jede Sendung, ne? Willkommen zu Makro Mikro Folge 8 mit Rudi Bachmann. Grüß dich, Rüdiger.
Hallo, Holger.
Thema heute, Investitionen.
Genau, und machen wir was ganz anderes. Wir haben ja bisher über Haushalte gesprochen. Haushalte deshalb, weil wir die Konsum- und Sparentscheidungen verstehen wollten. Und die sind eben typischerweise, sozusagen klassischerweise, sollte man sagen, beim Haushalt, im Haushaltssektor angesiedelt. Klammer auf, inzwischen ist es auch so, dass der Unternehmenssektor zum Netto-Sparer in vielen Volkswirtschaften mutiert ist. Das liegt eben daran, dass, wie gesagt, moderne Unternehmen oftmals gar nicht mehr diesen physischen Kapitalstock brauchen, wo sie dann sozusagen lange Kredite aufnehmen müssen oder langläufige Kredite dafür aufnehmen müssen. Aber gut, das ist jetzt so eine relativ neue Entwicklung.
Die Unternehmen haben zu viel Geld.
Naja, sie haben zu viele Ressourcen. Also was heißt zu viele Ressourcen? Nein, also sie benötigen halt nicht mehr diesen Kapitalstock, für den man eben traditionell eben Kredite aufnimmt, also in so einer klassischen, sagen wir mal, Industrieökonomie, die halt hauptsächlich von, sagen wir mal, dem güterproduzierenden Sektor betrieben wird, beziehungsweise, das stimmt nicht, auch traditionell sind auch die Dienstleistungen, auch die Banken hatten ja Kapital, die haben ja Hochhäuser und keine Filialen und so weiter. Und von diesen neueren 5, ich meine, Google, was braucht das an physischem Kapital, ja? Diese paar Fußballtische, die da haben, ja? Und gut ist, jetzt mal übertrieben gesagt. Amazon ist doch eher so klassisch, die haben Lager und so, ne? Und dann die ganzen Drohnen und die Wagen, die haben und so. Das ist noch eher so klassisch. Aber ja, jetzt so ein, was braucht Facebook, was braucht Google physisches Kapital? Brauchen die eigentlich nicht, ja, im Grunde genommen. Ja,
also, gehört gut. Eigentlich, wissen wir, ob denen die Rechenpower, die haben, weil die haben ja Rechenzentren jede Menge, gehören die denen oder ist es auch so ein Leasing? Ja,
das weiß ich nicht, das wird schon denen gehören, aber das ist im Vergleich zu einem Stahlwerk ist das.
Ja,
also, wir reden da, oder BASF mit seinen Leitungen und so, ja, mit dem Verbundding in Ludwigshafen, was wir ja auch in der Ukraine-Geschichte immer wieder diskutiert haben, ja, das ist halt ein ganz anderer physischer Kapitalstock, den du da hast, ja. Aber gut, reden wir mal über diese klassischen Unternehmen mit physischem Kapitalstock. Und da schauen wir uns jetzt eben, wie gesagt, das Investitionsproblem an. Das heißt, ähnlich wie für die Haushalte werden wir das auch jetzt wieder entscheidungstheoretisch herleiten. Also für die Haushalte haben wir so ein Zwei-Perioden-Kalkül aufgesetzt. Man kann einen bestimmten Ressourcenhaufen sozusagen, kann man heute oder morgen konsumieren. Und das hängt dann eben von den Zinsen ab und von dem Lebenszeiteinkommen, gerade nicht von dem Periodeneinkommen, sondern vom Lebenszeiteinkommen und den Präferenzen und dann haben wir daraus eben Implikationen dann abgeleitet, ja. Und jetzt machen wir das eben für die Firmen und für die Firmen ist es eben so, dass wir auch ein Entscheidungskalkül definieren und da gehen wir halt über sozusagen Dividenden, Ausschussmöglichkeiten. Also mit anderen Worten, wir wollen den Wert oder die Zielfunktion der unserer Firma, die auch zwei Perioden lebt. Also wie gesagt, wir machen ja diese Vereinfachung. Wir wollen eben Dynamik verstehen in der Ökonomie. Und wenn man das qualitativ verstehen will, reicht es eben zu sagen, naja, wir schauen uns zwei Perioden an. Ja, wenn man das natürlich quantitativ realistisch verstehen will, dann braucht man viel mehr Perioden. Und da brauchen wir auch, können wir viele der Vereinfachungen, die wir jetzt gleich machen werden, nicht brauchen. Aber es geht ja erstmal sozusagen wiederum, um anzufangen und sozusagen den Kern der makroökonomischen Investitionstheorie eben herauszuarbeiten. Also wie gesagt, wir werden viele auch verrückte, wie beim Haushalt, verrückte und unrealistische Vereinfachungsannahmen machen, aber wie gesagt, es geht jetzt erstmal darum, in so einer Art Spielzeugmodell den Kern des Mechanismus herauszuarbeiten. So, und dann ist eben so, wie die Haushalte eine Nutzenfunktion haben, wo dann eben heutiger Konsum oder morgiger Konsum drinsteht, haben hier die Unternehmen Produktionsfunktionen. Also ein Unternehmen ist im Grunde eine Produktionsfunktion, das sozusagen in zwei Perioden zur Verfügung steht und dann stirbt das Unternehmen. Und diese Produktionsfunktion, die hat drei Elemente, die hat sozusagen zwei Faktor-Inputs, ja, also Kapital und Arbeit, klassische sozusagen, da sind wir voll marxistisch oder klassisch-ökonomisch, da gibt's Kapital und rohe Arbeit zunächst mal und die Annahmen sind da ganz einfach, dass eben Kapital und Arbeit jeweils positiv zu Output beitragen. Also mit anderen Worten, wenn du Kapitalstock erhöhst, erhöhst du auch den Output der Firma. Wenn du die Zahl der Angestellten, die Zahl der Arbeitsstunden, die in diese Produktionsfunktion gesteckt werden, erhöhst, dann erhöhst du auch den Output. Und dann gibt's eben noch so ein, ja, sag ich mal, so ein Catch-all-Term, das Z oder das, was man das totale Faktorproduktivität nennt, TFP auf Deutsch oder auf Englisch TFP, TFP. Das ist sozusagen ein Maß für all dessen, was wir jetzt nicht in die Produktionsfunktion reingesteckt haben, aber auch wichtig ist, um eben Output erklären zu können. Also so mehr so abstrakte Dinge wie Managementqualität, Qualität des Humankapitals, Qualität deines Rechtssystems, wie sehr kannst du Kontrakte erzwingen vor Gericht und solche Sachen, ja? Was kostet dich das? Diese Dinge, Institutionen, politische Sicherheit, etc., etc., das steckt alles in diesem. Es ist so ein bisschen Catch-all, wir wissen uns sozusagen eine Modellierung unseres Unwissens, ja? Kommt da eben mit rein und das nennen wir dann totale Faktorproduktivität. Es gibt Theorien natürlich über diese totale Faktorproduktivität, da werden wir auch ganz am Ende der Vorlesung auch nochmal drüber sprechen dann, aber für uns jetzt ist das zunächst mal einfach ein Parameter in diesem Modell. So, und da gibt es zwei Perioden, du hast so eine Produktionsfunktion heute und du hast eine Produktionsfunktion morgen. Und naja, dann stellst du eben Arbeit ein und, ach so, ja genau, also die Produktionsfunktion ist eben so, dass Kapital und Arbeit positiv zu Output beiträgt, aber du hast sozusagen abnehmende Grenzerträge, das nehmen wir an, das erste Kosten'sche Gesetz oder das zweite Kosten'sche Gesetz, egal, muss ich auch mal nachgucken. Also es bedeutet mit anderen Worten, du fügst Arbeit und Kapital hinzu, aber den Zusatzoutput, den du pro Einheit zusätzlich Arbeit bekommst, der wird immer geringer. Ja, wir haben also abnehmende sozusagen Grenzprodukt oder Marginalprodukt.
Warum passiert das?
Naja, gut, das, also zunächst mal ist das empirisch natürlich schon bestätigt. Auf der anderen Seite, aber es gibt auch sozusagen einen a priori Grund, warum man das erwarten sollte. Zumindest in bestimmten Bereichen. Es gibt auch Gründe, warum in anderen Bereichen man das anders erwarten würde. Aber es ist natürlich so, dass, sagen wir mal so, du wirst natürlich Arbeit, zunächst mal die geringe Arbeit, die du hast, wirst du versuchen, optimal zu kombinieren. Und jede zusätzliche Arbeit, du wirst erstmal die besten Arbeiter irgendwie bekommen wollen, ja. Und best kombinieren. Und damit fängst du erstmal an. Jetzt so in der ganz idealen Welt und die du dann später dazufügst oder die Stunden, die du dann später hinzufügst, naja, bei Stunden ist es auch so, dass die Leute müde werden zum Beispiel, ja, und so weiter und so fort und auch geistig müde werden dann und so kann man das schon mikrofundieren. Aber das sind jetzt zunächst mal eben die Annahmen für so eine Produktionsfunktion. So, und dann ist es eben so, dass Arbeit im einfachsten Modell, das ist so ein Hire und Fire so, ja, also wenn du heute, du kannst einstellen, dann können die unmittelbar sofort produzieren, die Arbeitnehmer, wenn du Arbeit reduzierst, sind die sofort raus, da gibt's also keine Anpassungskosten, keine Anpassungszeiten, davon abstrahieren wir, das ist schon nicht unproblematisch, weil wir haben ja in unserer Vorlesung über die Fakten des Konjunkturzyklus, haben wir ja gelernt, dass die Arbeitszeitreihe ebenso nachläufig ist, also danach, nach dem Bruttoinlandsprodukt typischerweise kommt, ja. Also ein, zwei Quartale sozusagen, wenn das Bruttoinlandsprodukt, sagen wir mal, das Tal erreicht hat, dann dauert es oft für Arbeit noch zwei, drei, vier Quartale, auch das Tal zu erreichen, ja. Und das kriegst du halt nur dadurch, dass du Anpassungskosten mit einbaust, ja. Dass du also nicht einfach so heiern und feiern kannst, wie wir das jetzt hier im Modell unterstellen werden. Insofern ist das Modell also schon klar vereinfacht und in dem Sinne auch kontrafaktisch. Aber das Modell geht jetzt halt zunächst mal um Investitionen und deswegen will man den Arbeitsbereich sehr einfach halten. Und weitere Vereinfachung ist, dass wir keine Anpassungskosten auch im Kapital haben, ja. Auch das ist unrealistisch. Dadurch wird die Investitionsserie viel zu volatil, wenn man das so wörtlich nehmen würde. Aber hier geht es um qualitative Aussagen, jetzt nicht um quantitative Aussagen. Deswegen können wir, also Anpassungskosten sind realistisch, sind unheimlich wichtig für die quantitative Performance von solchen Modellen. Für die qualitative Performance sind sie eher unwichtig. Deswegen lasse ich das jetzt mal weg, weil die Mathematik auch einfach zu kompliziert würde dann für jedenfalls meine Undergrads oder Undergrads hier. Aber eigentlich auch für Deutsche. Undergrads, würde man das eher weglassen wollen. Eine kleine Friktion gibt's doch, nämlich das Kapitalstock, den du hinzufügst oder wieder deinstallierst aus deiner Firma, also die Investitionen, die Bruttoinvestitionen, die werden erst morgen produktiv. Also du hast folgende Time, du hast eine folgende Zeitreihe oder Entscheidungszeitreihe oder Zeitreihe der Ereignisse, wie das, was da passiert. Also die Unternehmen haben heute, die wachen heute mit einem Kapitalstock auf, den sie nicht mehr verändern können, ja. Dann stecken die den in die Produktion. Dann kommt nach der Produktion ein verminderter Kapitalstock raus. Also wir nehmen an, es gibt eine Abschreibungsrate, und zwar eine, nicht eine steuerliche Abschreibungsrate, sondern eine physische Abschreibung.
Verschleiß.
Verschleiß, genau. Genau, das ist das richtige Wort. Auf Englisch würde man wear and tear sagen, aber es ist im Deutschen.
Ja, wear and tear. Genau. Ja.
Verschleiß. Dann kommen die Bruttoinvestitionen dazu, oder bei negativen Investitionen werden sie abgezogen. Und dann haben die Unternehmen morgen zu Beginn der Periode auch wieder einen Kapitalstock, der dann durch denselben Prozess geht. Der wird dann morgen in die Produktionsfunktion gesteckt. Es wird Output damit produziert und wieder gibt es diesen Verschleiß. Und dann ist in der Tat allerdings die Sache zu Ende. Dann haben die Unternehmen am Ende einen Schlusskapitalstock, den sie dann nur noch verkaufen können. Also wie gesagt, nach zwei Perioden sind die dann im Tod. Ja, und dann gibt es eben so einen Schlussverkauf sozusagen des physischen Kapitalstocks, der an dem Markt dann eben verkauft wird. Ja?
Genau, und dann kommen die Private Equity Leute und sammeln genau, den Scheiß
da, ein. Irgendjemand ein. Genau, dann machen wir noch weitere vereinfache Annahmen, nämlich, dass es keinen Relativpreis gibt zwischen Output und Kapitalgütern, also der ist eins, ja, also Output in Kapitalgüter umzuwandeln ist sozusagen 1:1 möglich. Es gibt also keinen Relativpreis zwischen Bruttoinlandsprodukt, sagen wir mal, und den Investitionen, was auch nicht stimmt. Das ist eine grobe Vereinfachung. Ja. Wir wissen, dass der Kapitalgüterpreis, der relative Preis von Kapitalgut und allen anderen Gütern, Kapitalgut und allen anderen Gütern in der Realität ist. Erstens ist es mehr super viel gesunken, ja. Also Kapitalgüter sind über die Zeit immer billiger geworden. Also es gibt einen langfristigen Trend und es gibt auch einen zyklischen Trend, ja. Also eine zyklische Komponente. Auch davon abstrahieren wir jetzt. Also wie gesagt, viele, viele, viele vereinfachende Annahmen. So. Und dann, was man dann eben macht mit diesen Annahmen, kann man eben dann die Zielfunktion des Unternehmens eben aufstellen. Und die ist, dann nimmt man eben an, dass sie sozusagen den Gegenwartswert der Dividendenauszahlung oder der Nettoprofite dieser Unternehmen maximiert. Und das bedeutet eben, dass sozusagen das Vermögen des Unternehmers, der dahinter steckt, oder ja, der Anteilseigner im Grunde genommen, der dahinter steckt, eben maximiert wird. Ja. Und also die Idee ist quasi, dass ein Unternehmer sozusagen eigene Ressourcen hat oder sich auch Ressourcen leihen muss, darauf kommt es gar nicht an. Und die entweder am Kapitalmarkt investieren kann und dann eben langweilig diesen Zins und den Zinssatz, über den wir auch die ganze Zeit schon gesprochen haben, bekommt, ja, als Rendite. Dann ist er sozusagen, verhält er sich sozusagen wie ein Haushalt, ja, der einfach nur spart. Oder, und das macht ein Unternehmer eben speziell, der hat eben diese Produktionsfunktion bei sich im Garten, ja. Und der Haushalt kann eben, wenn der Haushalt sparen will, oder sozusagen Ressourcen nicht konsumieren will, dann muss er eben zum Kapitalmarkt gehen und bisher eben musste er das dem Staat geben, weil wir hatten noch keine Firmen im Modell. Ja, das ändern wir jetzt gleich, weil wir jetzt auch Firmen reinbekommen werden, aber bisher musste er das einfach dem Staat geben. Und jetzt haben wir eben Leute, die können noch was anderes machen, als nur das dem Staat geben. Die können ihre Fonds, ihre Mittel eben in ihre Produktionsfunktionen stecken, die nur sie betreiben können. Das macht ein Unternehmer eben speziell oder eine Firma speziell. Die werden als abstrakt, mathematisch durch eine Produktionsfunktion beschrieben. Aber das sind eben Dinge, die nicht jeder so ohne weiteres kann. Ja, das ist eben der Witz. Naja, und dann maximieren die eben den Lebenszeitwert von so einer Unternehmen. Die eben, was bedeutet das? Naja, also heute ist das hauptsächlich die Verkaufserlöse abzüglich der Lohnsumme. Also du musst halt deine Arbeitnehmer bezahlen, ja. Und abzüglich der Investitionen. Das ist, was du heute im Prinzip einem Anteilseigner auszahlen könntest. Und morgen sind es halt auch wieder die Einnahmen durch die Verkäufe von Output. Auch wieder abzüglich der Lohnsumme. Du musst ja auch morgen deine Arbeitnehmer bezahlen. Und plus dann eben dem Wert des Kapitalstocks, der dann noch übrig ist, den du dann halt verkaufen kannst am Markt, ja. Ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch nennt, auf Amerikanisch würde man das Scrap Value oder Sell-Off Value nennen, ja. Also das so.
Restwert, ne?
Und Restwert ist vielleicht eine gute Übersetzung. Ja, Restwert. Sehr gut. Genau. Und der wird dann eben maximiert. Und wenn man sich dieses Optimierungsproblem, das ist kompliziert, weil es hat drei.
Schrottwerte übrigens eigentlich, ne?
Scrap, wobei,
Scrap wird, aber jetzt hat's, ist ja kein,
genau. Es soll hier jetzt nicht, also bei Schrottwert denkt man irgendwie so, so das kaputt, ja, sondern es ist einfach der Restwert ist eine gute Übersetzung.
Gefällt besser, okay.
Genau, genau darum geht's. Und wie gesagt, das ist ja auch nur eine Vereinfachung, weil der Restwert fällt ja normalerweise nicht nach zwei Perioden an, sondern so, es geht ja hier, aber trotzdem, wir wollen ja nur qualitativ die Dynamik, die sowas induziert, eben verstehen. Und es ist ein relativ komplexes Optimierungsproblem, zumindest auf den ersten Blick, weil die Firma eben sozusagen auswählt, ihre heutige Arbeitsnachfrage, ihre morgige Arbeitsnachfrage und ihr Investitionsverhalten und berücksichtigt eben, dass der morgige Kapitalstock sich ändert durch das heutige Investitionsverhalten in dieser Sequenz, ne? Also Kapitalstock heute, dann Abschreibung oder Verschleiß, dann die Bruttoinvestition, dann Kapitalstock morgen, der dann wieder verschlissen wird morgen in der Produktion und dann eben verkauft wird. Und durch diese ganze Sequenz berücksichtigt der Unternehmer sozusagen, denkt er mit quasi, ne? So, wenn man jetzt aber dieses Optimierungsproblem inspiziert, dann ist es eigentlich klar, dass die Arbeitsnachfrageseiten, die sind einfach. Und technisch gesprochen, das sind statische Optimierungsprobleme oder intratemporale Optimierungsprobleme, die eben nur die eine oder die andere Periode betreffen. Und das hängt natürlich mit der vereinfachten Annahme zusammen, dass wir keine Anpassungskosten da angenommen haben. Also mit anderen Worten, die Arbeitsnachfrage heute hängt nur von heutigen Überlegungen ab, die Arbeitsnachfrage morgen hängt nur von morgigen Überlegungen ab. Ja? Und dadurch wird das Optimierungsproblem dann einfach oder einfacher. Und da kommt dann eben raus, für die Arbeitsnachfrage kommt dann so eine berühmte Marginalbedingung, Optimalbedingung raus, wo du eben sagst, dass die Firmen stellen so lange ein, sodass das Grenzprodukt der Arbeit gleich dem Reallohn ist. Also mit anderen Worten, was eine zusätzliche Arbeitsstunde oder ein zusätzlicher Arbeitnehmer bringen will, die müssen gerade indifferent sein, denen zum Reallohn zu entschädigen, ja. Und dessen, was sie mit dem eben erwirtschaften können. Das ist sozusagen die Optimierungsbedingung, ja. Die du immer wieder.
Auf gut Deutsch, ich stelle niemanden ein, wenn ich nicht genug Geld habe, ihn zu bezahlen. Oder wenn er nicht genug Geld erarbeitet.
Erarbeitet, genau. So, darum geht's. Genau, darum geht's. Das ist die Optimalbedingung, ist relativ intuitiv, kommt eben aus diesem Optimierungskalkül. So. Umgekehrt, was komplizierter ist tatsächlich die Investitionsentscheidung, denn das ist ein dynamisches oder intertemporales Problem, weil nämlich die Investitionen heute zunächst mal die Profite vermindern, die werden ja abgezogen von dem, was du an Fonds auszahlen kannst, ja, deinem Unternehmer oder was der Unternehmer sozusagen verfrühstücken könnte. Also heute stellen eben diese Investitionen zunächst mal Kosten dar, ja. Und aber morgen stellen sie natürlich Profit dar. Und zwar aus zwei Gründen. Weil wenn du heute investierst und damit den morgigen Kapitalstock erhöhst, hast du erstens mal mehr Output, du kannst mehr produzieren, mehr verkaufen. Und das sozusagen geht dann ein in dein Kalkül. Das ist sozusagen der eine Teil des morgigen Profits. Und der andere Teil des morgigen Profits ist, du hast einen höheren Restwert, weil du ja mehr Kapitalstock hast, den du dann eben verkaufen kannst auf so einem Restekapitalmarkt, ja. Genau, also wenn du mehr Flugzeuge rumstehen hast und dann deine Fluglinie zumachst, dann kannst du eben, ja, mehr an Restwert erwirtschaften, weil ja diese Flugzeuge typischerweise jemand kaufen wird. Wir abstrahieren hier von Discounts, dass du die natürlich oftmals nur zum wesentlich geringeren Preis verkaufen kannst. Insofern,
das würdest du ja wissen.
Naja, das weiß man, kann man, letztlich ist das auch isomorph zu dem Verschleiß, ja, das ist ja sozusagen,
genau.
Also, das ist ja ähnlich wie dem Verschleiß, das kann man damit einbauen. So, dann hast du dieses intertemporale Problem. Und, ja, und auch da gibt's dann letztlich eine Marginalbedingung, die eben sagt, dass der marginale Benefit, der allerdings in dem Fall von einer Einheit mehr zu investieren, der allerdings morgen anfällt, ja. Also wie gesagt, einerseits hast mehr Output zu verkaufen, andererseits mehr Restwert zu verkaufen. Der fällt morgen an, der muss gleich sein den marginalen Kosten heute. Und da wir angenommen haben, dass der Relativpreis von Investitionen 1 ist, wäre das dann sogar 1, diese marginalen Kosten, ja. Wie gesagt, das kann man ändern, da kann man Relativpreis einsetzen, macht aber nur die Formel ein bisschen komplizierter, geht jetzt aber für uns eigentlich nicht mehr an ökonomische Intuition. Dann kriegst du eben so eine Marginalbedingung, die man dann auch in eine sogenannte Arbitragegleichung umschreiben kann, die eben dann lautet, am Ende kommt raus, dass sozusagen das Netto Grenzprodukt des Kapitals gleich der gleich dem Zinssatz sein muss. Und was bedeutet das jetzt? Das ist genau diese Überlegung, die dieser Unternehmer machen kann. Also angenommen, gehen wir es für zwei Fälle durch. Der erste Fall ist, der hat schon eigene Mittel, ja, und der kann sich jetzt überlegen, gebe ich das sozusagen dem Staat, ja, und dann bekomme ich eben mit diesen Mitteln für eine Einheit Ressource, bekomme ich dann eben R-Einheiten, also Realzinseinheiten morgen zurück, ja, oder stecke ich das in meine Technologie, ja, also investiere ich in meine Idee sozusagen, in meine unternehmerische Idee. Und was bekomme ich dann zurück? Na, dann bekomme ich den Netto-Grenzprodukt des Kapitals. Nämlich einerseits, was ich mehr an Output verkaufe. Andererseits muss ich eben auf diesen Kapitalstock auch Verschleiß bezahlen. Deswegen das Netto-Grenzprodukt ist entscheidend. Sozusagen die Differenz zwischen dem zusätzlichen Einheit Output, der generiert wird, und der Abschreibungsrate. Ja? Das sind so die Überlegungen. Und wenn das Netto-Grenzprodukt des Kapitals größer ist, dann wirst du sagen, ich habe noch nicht, als der Zinssatz, der Realzinssatz, dann habe ich noch nicht genug investiert in mein Unternehmen. Dann sollte ich wirklich reingehen und mehr in meine eigene Idee, in mein eigenes Unternehmen investieren. Ja?
Und im Umkehrschluss bedeutet das doch auch, dass, also wenn die Zentralbank darum erlahmt das Wirtschaftsgeschehen oder das Investitionsgeschehen, wenn die Zentralbank die Zinsen erhöht.
Da kommen
richtig?
Wir gleich dazu. Ja. So genau darauf will ich hinaus. Aber lass den Gedanken noch mal zum Ende führen. Du hast du bist genau die richtige Stoßrichtung. Ja. Also wie gesagt, wenn das Netto-Grenzprodukt des Kapitals höher ist als deine Zinsen, dann wirst du eher noch mehr investieren wollen. Wenn es niedriger ist, dann wirst du eher sagen, naja, meine Idee ist halt nicht mehr so gut, ja, dann gebe ich es halt dem Staat. Ja. Mit anderen Worten, für so jemand, der schon Fonds hat, ist der Realzins letztlich die Opportunitätskosten für Investitionen. Ja. Weil er eben auch, anstatt sozusagen in seine eigene Idee investieren könnte, ja, und genau so, das meinen wir mit sozusagen makroökonomischen Investitionen. Wir meinen, Investitionen wird ja häufig auch anders gebraucht, so nach dem Motto, ich habe hier eine gute Investitionsmöglichkeit auf den Bahamas, also wo es darum geht, meistens irgendwie so Finanzinvestitionen. Darum geht es in der Makroökonomie überhaupt nicht, sondern es geht darum, ob sozusagen Firmen, Unternehmer oder auch Konglomerate, ist ja egal, also Firmeneigner, gerne in ihr eigenes Unternehmen lieber investieren oder sozusagen das allgemeine Kapitalmarkt in Form von Anleihen im Grunde genommen anlegen. Ja? Und da, also wenn du eigene Fonds hast, ist der Zinssatz die Opportunitätskosten. Wenn du keine eigenen Fonds hast, also das Geld leihen musst, gilt das Gleiche, die gleiche Überlegung, wenn du dir zum bestimmten Zinssatz was leihen kannst, aber das Netto-Grenzprodukt dieser selben Ressource in deiner Firma ist höher, würdest du natürlich gerne leihen und es in deine Firma stecken, weil du dann immer noch einen Gewinn machst, ja. Und zwar so lange, bis das eben gleich ist. Und umgekehrt, wenn das eben nicht der Fall ist, dann kostet es sich zu viel. Dann ist der Zinssatz eben die direkten Kosten. In beiden Fällen, ob das jetzt Opportunitätskosten sind oder direkte Kosten, ist es eben so, dass du diese Kosten, die Opportunitäts- oder direkten Kosten sozusagen genau den Benefits, also diesen Netto-Grenzprodukt des Kapitals eben gleichsetzen willst, dann bist du indifferent zwischen noch ein bisschen weiter zum Kapitalstock weiter in deine eigene Firma zu investieren oder zum Kapitalmarkt zu gehen, der es dann letztlich zum Beispiel der Regierung gibt, ja. Das ist die Überlegung. Und ja, und dann bekommst du, das ist genau der Punkt, dann bekommst du eine negative Kurve, eine negative Beziehung zwischen Investitionen und Realzinsen. Und das ist was in der Tat, was dann die Zentralbank, wenn es ihr gelingt, erinnere dich allerdings, dass die Zentralbank die Realzinsen nicht so ohne weiteres beeinflussen kann. Die kann erstmal nur Nominalzinsen beeinflussen und höchstens indirekt Realzinsen. Aber wenn es der Zentralbank gelingt, über restriktive Geldpolitik die Realzinsen zu senken, ich glaube, dein Beispiel war sie zu erhöhen. Das bedeutet dann, dass sie eben die Investitionen zum Beispiel steuern kann. Also wenn sie erhöht, erhöht sie die Opportunitätskosten für die Unternehmen und dann werden Unternehmen eben im Zweifel weniger tatsächlich investieren wollen. Ja, genau darum geht's. Also wir haben eine Kurve jetzt abgeleitet, auch wenn ich so das nur so dann beschreiben kann im Podcast. Aber wir haben jetzt eine Kurve abgeleitet, diese negative Beziehung zwischen Realzinsen und Investitionen bedeuten. Und das ist eine ganz zentrale Kurve, die ja sozusagen im Kern von vielen makroökonomischen Überlegungen eben tatsächlich sein wird. Wichtig allerdings ist vielleicht noch Folgendes, ist, dass diese Kurve die ist nicht nur negativ im Realzins, sondern die hat auch, sagen wir mal, zwei, eigentlich drei, aber die dritte lassen wir mal weg, der einfach halber, hat auch zwei, sagen wir, Verschiebeparameter. Ja? Und zwar ist es so, dass für einen gegebenen Realzins die Investitionen auch höher sein werden, die Unternehmen mehr Kapitalgüter nachfragen werden, wenn sie morgen eine höhere totale Faktorproduktivität erwarten. Mit anderen Worten, wenn sie denken, dass morgen das Kapital richtig produktiv wird, nicht heute, weil heute ist das Kapital per Annahme, weil es ja diese Zeit braucht, um es zu installieren.
Ja, das ist ja schon, ja, genau.
Genau, das ist schon da. Aber wenn Sie morgen erwarten, ja, dass eben dieses Kapital besonders produktiv sein wird, können wir heute schon einen Investitionsboom möglicherweise erleben. Und da sieht man so, können die Zuhörer schon den, und das werden wir ausarbeiten oder ausformulieren, aber können die Zuhörer schon diesen, so einen ersten Vorblick auf so eine Animal Spirits Theorie der Investitionen bekommen, ja? Oder so eine Erwartungs- und Psychologie getriebene Theorie der Investitionen oder auch Zyklen dann bekommen. Denn natürlich, in unserem Modell ist es zwar so, dass die Firmen wissen, dass was morgen die morgige Faktorproduktivität ist, die totale Faktorproduktivität ist. In der Realität wissen sie es natürlich nicht. Aber es kann natürlich Erwartungen darüber geben, ja, so Herdeneffekte geben, ja. Oh, morgen kommt das Internet macht uns alle produktiv, oder morgen kommt die Nanotechnologie oder der Chatbot, das macht uns alles super Produktivität, lass uns mal investieren, macht unser Kapital super produktiv, lass mal heute investieren, ja, und dann, wenn es dann kommt, ist gut. Wenn das aber enttäuscht wird und die morgen aufwachen und es war gar keine Steigerung von der totalen Faktorproduktivität, dann kann es so Boom-Zyklen geben. Weil du hast dann heute einen Investitionsboom, weil die ja schon heute anfangen werden zu investieren. Dann morgen wachen sie aber auf und sagen, ja, Moment, das Kapital ist ja gar nicht so produktiv, wir haben viel zu viel investiert, lass mal deinvestieren, ja. Und dann kriegst du so
psychologisch. Ja, der Restwert ist dann.
Genau, der Restwert, ja, aber auch der Wert, des Output, du hast einfach nicht so viel Output. Du hast dann einfach zu viel Kapitalstock für und kriegst dann und ja, ist einfach zu viel.
Achso, das Verhältnis genau. Von Kapitalstock zu Output, das genau. Kehrt sich dann um.
Genau, ist dann einfach okay. Ungünstig oder nicht unoptimal, dann willst du das wieder loswerden und dann kriegst du halt so Investitionslücken, ja, dann kriegst du halt so reine, das heißt, es muss sich gar nichts ändern in der Ökonomie, rein aufgrund von Herdenverhalten und ja, Animal Spirits, kannst du dann so Investitionszyklen bekommen, ja. Also das sieht man hier schon sozusagen aufscheinen, das werden wir noch genauer ausarbeiten, müssen wir das noch, aber im Prinzip ist die Idee schon mal da, ja.
Sehen wir diese Investitionszyklen, also wo sehen wir diese erwartungsgetriebenen Dinger? Hast du da gerade ein Beispiel parat?
Ja, also gut, ich glaube, in den 90er Jahren gab es schon sowas wie so eine New Economy-Verrücktheit.
Ja, okay, ja. Ja,
wir sehen sie auch, man kann dieses Modell übrigens auch umschreiben und sozusagen statt diese Produktionsfunktionen als Nutzenfunktion interpretieren und kann dadurch einen Immobilienzyklus, kannst du auch ableiten. Da spielt die Rolle der zukünftigen Faktorproduktivität wird dann durch erwartete Hauspreise zum Beispiel. Ja, also wenn, und dann kann man dieses Modell uminterpretieren. Das mache ich auch noch, oder das habe ich gemacht mit den Studenten. Kannst du, im Grunde genommen, der Kapitalstock ist dann halt nicht der Kapitalstock, sondern der Bestand an Wohnimmobilien, ja. Und dann, wie gesagt, die totale Faktorproduktivität ist dann nicht die totale Faktorproduktivität morgen, sondern der erwartete Hauspreis. Und dann kriegst du durch denselben Mechanismus, wenn Leute morgen Hauspreiswachstum erwarten, ja, kriegst du heute Investitionen in den Bestand der Wohnimmobilien, also wird viel gebaut mit anderen Worten, kriegst du so ein Bauboom, ja, der dann aber morgen natürlich enttäuscht werden kann, wenn die Häuserpreise gar nicht so hoch geworden sind, ja.
Weil zwischenzeitlich keiner mehr seine Schulden zurückzahlen konnte.
Genau, ja. Und dann kriegst du alle möglichen Komplikationen und das haben wir natürlich gesehen, diese Immobilienbooms. Wir sehen vielleicht heute gerade einen in China, haben wir ja im Wind zum Beispiel drüber gesprochen. Ja, also das, in der
Wirtschaftskunde.
Ja. Genau, in der Wirtschaftskunde, genau. Und also das sind alles dieselben Mechanismen. Das basiert alles letztlich auf diesem Modell. Ja. Also, das ist eine vereinfachte Version. Wenn man das alles quantitativ machen will, muss man das Modell komplexer machen. Aber der Grundmechanismus ist in diesem Modell vorhanden. Es ist noch ein anderer Grundmechanismus vorhanden. Nämlich der, dass, also wie gesagt, die Kurve hat Verschiebungen. Für einen gegebenen Realzins wird eine höhere erwartete totale Faktorproduktivität morgen, mehr Investitionen heute induzieren. Aber auch wenn du heute einen Kapitalstockvernichtung bekommst, ja, das kann durch eine natürliche Katastrophe sein, aber auch durch einen, sagen wir mal, einen sehr intensiven Krieg auf deinem Gebiet, ja, auf deinem, also wenn du mit anderen Worten einen Krieg Kapital vernichtet, heute vernichtet, dann würde bei gleichbleibenden Investitionen der morgige Kapitalstock auch niedriger sein. Dadurch würde das Grenzprodukt des Kapitals morgen steigen. Ja? Und auch das würde wieder zu Investitionen führen. Also das geht bis auf Keynes zurück, der ganz klar beobachtet hat, dass nach so Elementarereignissen oder Kriegen typischerweise wir halt massive Investitionsbooms sehen, weil eben das Kapital, also die Produktivität des Kapitals massiv gestiegen ist. Also des Kapitals sozusagen, das neu dazu investiert wird, das ist eben wirklich produktiv, weil es eben einfach nicht so viel gibt. Also sozusagen Maschinen ins Nachkriegsdeutschland reinzuschmeißen, ja, das ist natürlich ein riesiger Produktivitätsgewinn. Und dementsprechend haben wir da auch einen Investitionsboom gesehen im Nachkriegsdeutschland. Was Ähnliches haben wir gesehen im Post-Tsunami Japan zum Beispiel, gab es auch einen Investitionsboom, ja, etc. etc. Das sind so.
Das werden wir in der Ukraine auch sehen.
Wenn natürlich, es muss erst Frieden herrschen, ist ganz klar.
Klar.
Du brauchst nur funktionierende politisches System. Natürlich darf keine korrupte Oligarchenklicke sein, sondern es muss halt, und die brauchen natürlich, was alles jetzt nicht im Modell ist, alle diese politischen Überlegungen, und die brauchen natürlich Zugang zu Finanzen, also die müssen Zugang zum Kapitalmarkt haben, was wir von unseren Modellunternehmern angenommen haben. Das ist sozusagen im Hintergrund, wurde das einfach pauschal angenommen, dass sie jederzeit Investitionen am Kapitalmarkt im Grunde genommen unbegrenzt finanzieren können. Das ist nicht Gott gegeben bei der Ukraine, aber das ist dann die Aufgabe der internationalen Institutionen Europas, des IWFs und so weiter, genau das eben zu ermöglichen, um eben, ja genau, und dann werden wir auch in der Ukraine einen Investitionsboom sehen, in der Tat. Aber so weit sind wir noch nicht, das ist aber genau die Hoffnung, ökonomische Theorie ist aber genau das, was für die Ukraine unter diesen Voraussetzungen die ökonomische Theorie in der Tat vorhersagen würde. Und genau letztlich auch unser Modell.
Und auch so, selbst wenn es eine korrupte Oligarchenklicke geben sollte, das hat die BASF in Russland auch jahrzehntelang nicht gestört.
Ja, ja klar, aber es muss klar sein, dass diese ausländischen Investoren natürlich diese Investitionen, dass es eine Rendite gibt und dass es eben nicht vielleicht gar nicht mal die Oligarchen, aber dass es keine korrupte Regierung gibt, die diese, sagen wir mal, diese Renditen dann zu hoch appropriiert, ja. Das ist wichtig. Vielleicht kommt es gar nicht mehr so auf die privaten Oligarchen an, sondern eben auf die Oligarchen, die dann auf den Staat einwirken und möglicherweise eben Funds dann veruntreuen und solche Sachen. Das willst du halt nicht, ja. Genau. Es muss nicht perfekt sein. Ich sage nicht, wir müssen jetzt, es ist nicht so, sagen wir mal, nicht so wackelig, die Theorie, dass nur dann, wenn die Ukraine dann zum deutschen Musterland Demokratie wird, klar, nur dann der Investitionsboom kommt, nicht. Aber es braucht natürlich gewisse Grundvoraussetzungen. Ich meine, man könnte sich ja mit der gleichen Frage könnte man sich stellen, warum, wenn es so geringen Kapitalstock, sagen wir mal, in Afrika gibt, warum ist es nicht so, dass die westlichen Unternehmer da nicht alle sofort investieren? Naja, weil eben das Grenzprodukt des Kapitals doch nicht so hoch ist in Afrika, aus verschiedenen Gründen. Da können wir dann auch später drüber reden, wenn wir uns über langfristige Wachstumsphänomene haben. Aber allein die Tatsache, dass ein Kapitalstock niedrig ist, weil er zerstört wurde, führt noch nicht unbedingt dazu, dass er dann auch an der Grenze, sozusagen on the margin, auch hochproduktiv ist. Das nicht. Aber sag mal, wenn sich sonst nichts ändert und es nur, also das Land gleich geblieben ist, alles andere gleich geblieben ist und das nur sozusagen mal zerstört wurde und alles andere an sich, Land von der Fundamentaldaten im Land gleich geblieben ist, dann kann man schon erwarten, dass die Investitionen darin dann ein hohes Grenzprodukt haben werden. Ja.
Und was machen wir nächste Sendung?
Nächste Sendung bringen wir dann diese fallende Investitionskurve, werden wir dann reinterpretieren und bringen das zusammen mit der steigenden Sparkurve der Haushalte und werden dann sozusagen ja uns den Kapitalmarkt in seiner Gänze anschauen und aus diesem Kapitalmarkt oder der Kreditmarkt werden wir dann die aggregierte Nachfragekurve ableiten.
Die aggregierte Nachfragekurve, das ist doch ein schönes Thema für die nächste Sendung. Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss. We'll be right back.
redet, ist nicht tot.